gute Krimi liefert immer etwas mehr dazu. Und das kann die Atmosphäre einer Stadt sein, das kann, wie gesagt, ein gesellschaftliches Problem sein. Es gibt in Skandinavien vor allem gibt's Krimis, die also wirklich gesellschaftlich brennende Probleme behandeln, von Geflüchteten und so weiter. Also das ist, der Krimi ist ein sehr weites Feld.
Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Am Strand liegen, mit einem guten Krimi in der Hand, so stelle ich mir Urlaub vor. Da kann man so richtig schön eintauchen in diese Welt der Krimis und der Spannung. Jetzt würde mich aber interessieren, was einen so richtig guten Krimi ausmacht und auch welche Herangehensweisen es gibt, wie man die TäterInnen fängt, wie man ihnen auf die Schliche kommt. Und habe zu diesem Zweck wieder unseren Kulturexperten Edwin Baumgartner hier bei mir zu Gast. Hallo Edwin.
Hallo Petra.
Edwin Baumgartner ist auch Redakteur der WZ, so wie ich. Mein Name ist Petra Tempfer und ich habe zum Thema Krimi folgende WhatsApp-Nachricht der 26-jährigen Laura bekommen.
Hallo, ich bin die Laura und 26 Jahre alt und ich mag Thriller an sich im Fernsehen, aber im Buch kommt nie so die Spannung rüber, finde ich. Man sieht ja nicht mal Leichen.
Da hat Laura natürlich einen guten Punkt angesprochen. Denn so eine zum Beispiel blutüberströmte Leiche, die vielleicht für Spannung sorgt, die fehlt halt einfach im Buch. Man kann sie zwischen den Zeilen abbilden, aber irgendwo ist es vielleicht ein Punkt, der die Spannung verringert oder verringern könnte. Dazu gleich einmal meine erste Frage an dich, lieber Edwin. Braucht es für einen guten Krimi eigentlich immer eine Leiche?
Naja, die meisten Krimis oder eigentlich fast alle Krimis haben Leichen, aber. Es gibt tatsächlich einen Fall von einem Krimi ohne Leiche. Die Autorin, eine Engländerin, heißt Josephine Tay. Sie ist eine Zeitgenossin der Agatha Christie, also 20. Jahrhundert im Großen und Ganzen. Und die hat es geschafft, tatsächlich einen Krimi ohne Leiche zu schreiben. Der Titel ist nur Der Mond war Zeuge. Mittlerweile auch auf Deutsch erhältlich, ist übersetzt worden. Und das ist eine unglaublich gute Geschichte. Da behauptet ein junges Mädchen, sie sei von der Besitzerin eines Herrenhauses entführt worden. Die Besitzerin des Herrenhauses und ihre Tochter, die sind so ein bisschen Außenseiter von dem Dorf, werden schief angeschaut. Also irgendwie könnte es eventuell stimmen. Und diese Untersuchung dann führt, dem kommt aber die Sachen komisch vor. Denn einerseits kann dieses Mädchen alles beschreiben, was in diesem Haus vorkommt. Die kennt es eindeutig. Also nur irgendwie geht sich die Geschichte nicht aus. Und der denkt sich, kann das stimmen oder stimmt das doch nicht und was könnte da eigentlich passiert sein? Und ich halte das also für ein absolutes Meisterwerk. Es gibt keine Leiche, es braucht keine Leiche, weil die Geschichte so spannend geschrieben ist, dass die üblichen Spannungselemente überhaupt nicht notwendig sind. Abgesehen davon müssen wir mal überlegen, ob überhaupt die Leiche wirklich das Spannungselement ist. Die Handlung ist ja das Spannende und nicht die Leiche, wie die ausschaut. Aber gut, das ist meine persönliche Einschätzung von einem Krimi. Normalerweise sage ich, es reicht, wenn da eine Leiche existiert. Man weiß, dass es sie gibt. Aber dann wird es halt spannend. Wie findet man den Täter oder die Täterin? Das ist halt im Fernsehen oder im Film, muss das ganz anders aufgebaut sein. Aber zu Josephine Tay fällt mir noch was ein. So gut Der Mond war Zeuge ist, also der Krimi ohne Leiche, sie hat einen zweiten geschrieben, der ist noch besser. Der hat es in die Vorlesungen der Theaterwissenschaft in Wien, also an der Universität, geschafft, denn die Sache dreht sich um König Richard III. Der hat ja bekanntlich seinen Neffen ermordet. Darüber gibt es ja auch das Stück von Shakespeare. Und ein Kommissar von Scotland Yard bricht sich ein Bein, muss das Bett hüten. Es ist ihm maßlos langweilig. Und eine Freundin sagt ihm, du, das wäre doch eine Idee, wenn du dir irgendeinen alten Kriminalfall hervorholst und den untersuchst. Und da kommt ihm Richard III. In den Sinn. Und er untersucht vom Bett aus, mit Hilfe eines Historikers, den Mordfall Richard III. Oder vielmehr den Mord am Neffen von Richard III. Das ist ein ungeheures Stück. Das ist ein echtes Meisterwerk und gilt übrigens als der beste Krimi, der jemals geschrieben wurde. Also ich erwähne den Namen der Autorin noch einmal, Josephine Tay, absolut lesenswert. Jeder Satz von ihr sitzt stilistisch einfach brillant.
Und war dann bei Nur der Mond war Zeuge wirklich das Mädchen im Recht und ist entführt worden?
Ich weiß es.
Spoilerst du?
Nein, ich spoilere nicht. Bitte lesen, wer das liest, ihr lest ein Meisterwerk. Ein absolutes Meisterwerk und ich sage, es ist etwas mehr als ein Krimi.
Obwohl es keine Leiche gibt.
Nicht notwendig in diesem Fall.
Aber gibt es auch leichenreichere Angelegenheiten, die gut sind und spannend?
Ja, natürlich, halt die üblichen Krimis, aber da muss man schon unterscheiden. Das ist nicht jeder Krimi ist auf dem gleichen Niveau. Es ist Literatur, nicht jede Literatur ist Hochliteratur. Es gibt auch weniger hochstehende Literatur. Aber da ist der Krimi keine Ausnahme.
Da bin ich jetzt aber gespannt.
Naja, schau, es ist so. Wir haben die Krimi-Klassiker. Zum Beispiel, was geschieht, wenn 10 Personen, die alle eine Schuld auf sich geladen haben dürften, auf eine unbewohnte Insel eingeladen werden. Und einer nach dem anderen wird umgebracht. Zwangsläufig muss der letzte Überlebende der Täter sein. Oder doch nicht? Also, Agatha Christie und dann gab es keine mehr. Absolut lesenswert. Das ist die Geschichte, ich sage jetzt den mittlerweile nicht mehr gebräuchlichen Titel dazu, weil er politisch unkorrekt ist. Das ist der Krimi von den 10 kleinen Negerlein. Ich sage ihn jetzt absichtlich dazu, obwohl der Titel nicht korrekt ist, weil man findet ihn oft in Antiquariaten unter diesem Titel. Das ist tatsächlich der Originaltitel, aber er wird unter dem natürlich nicht mehr verkauft. Und das finde ich auch völlig richtig, dass man da ein bisschen den Titel modifiziert hat. Dann gibt es einen Krimi, der eigentlich nicht sehr bekannt geworden ist. Also den Autor kennt man jetzt, aber wegen was ganz anderem. Und zwar der Oberinspektor Frank Stave von der Sucht in Hamburg, arbeitet in Hamburg unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und im Schutt von Bombenruinen werden Leichen gefunden. Und dieser Oberinspektor muss jetzt nicht nur ermitteln, was ist da geschehen, also wer hat die Menschen umgebracht, sondern er kämpft gegen die täglichen Beschwernisse eben in der Nachkriegszeit in einer zerbombten Stadt mit Menschen, die zum Teil Nazis waren, die zum Teil Nazi-Gegner waren. Und meines Erachtens auch ein hervorragender Krimi, der Titel ist Der Trümmermörder. Und der Autor ist Kai Rademacher, den man auch kennt. Jetzt ist er sehr relativ bekannt. Ich würde sogar sagen, sehr bekannt. Und zwar hat er Provence-Krimis geschrieben. Die sind sehr gut. Es gehört zu den wenigen Lokalkrimis, die ich absolut, ja, ich würde fast sagen, faszinierend finde. Aber der Trümmermörder ist eine ganz andere Geschichte und ich finde sie absolut glänzend, weil er wirklich die Nachkriegszeit recherchiert hat. Und Krimis haben das oft, dass sie eine Geschichte, die eigentlich kein Krimi ist, in einen Krimi verpacken. Also man erfährt etwas über Lebensumstände, man erfährt etwas über gesellschaftliche Zusammenhänge in Form eines Krimis. Das hat die Agatha Christie brillant gekonnt. Das sind eigentlich Gesellschaftsromane, auf Spannungsliteratur geschrieben und das kann in dem Fall auch der Kai Rademacher mit einem historischen Thema und das, wie gesagt, ich finde es glänzend. Naja, und dann haben wir natürlich noch Wien, wo die Journalistin Sarah Pauli über die mystische Seite der Stadt schreiben will. Nur ihre Gewährsfrau, die Fremdenführerin Erika, ist spurlos verschwunden. Und das führt zu einem sehr, sehr spannenden Fall. Schreiben wir uns die Beate Maxian. Der Titel ist Der Tote vom Zentralfriedhof. Und ich kann nur sagen, also mit dem würde ich anfangen. Und ich finde alle Krimis von der Beate Maxian wahnsinnig spannend. Und es ist für die heißen Tage, ist es ja ein Genuss einfach.
Ich glaube, der Tatort Wien ist auch wirklich speziell spannend eben, weil man einige Orte dann selbst kennt vielleicht oder auch hinfahren kann. Zentralfriedhof ist ja sowieso total geheimnisvoll und ein wunderschöner Ort in Wirklichkeit. Also das macht es noch einmal besonders schön, so einen Krimi zu lesen, glaube ich.
Und genau das ist es natürlich. Man kann wir haben wieder das Thema, der Krimi ist nicht nur der Krimi, der gute Krimi, sage ich jetzt dazu. Es gibt Krimis, die wirklich nur den Kriminalfall behandeln. Aber der gute Krimi liefert immer etwas mehr dazu. Und das kann die Atmosphäre einer Stadt sein, das kann, wie gesagt, ein gesellschaftliches Problem sein. Es gibt in Skandinavien vor allem gibt's Krimis, die also wirklich gesellschaftlich brennende Probleme behandeln, von Geflüchteten und so weiter. Also das ist, der Krimi ist ein sehr weites Feld.
Und noch weitere Strandlektüren-Empfehlungen vielleicht? Abseits des Tatorts Wien?
Ja, ich empfehle eine Art ganz gerne und das ist der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith. Ich sage jetzt ganz ehrlich dazu, dass ich kein großer Fan von der Patricia Highsmith bin, weil ich ihren Versuch, Hochliteratur als Krimi zu verpacken und umgekehrt sehr angestrengt finde und ich finde es unbefriedigend. Aber in diesem Fall hat sie wirklich was Tolles geschrieben, nämlich einen, ja, wie soll ich ihn charakterisieren? Einen eleganten Lebemann, der aber eigentlich ein Betrüger ist, der nicht dem aus dem gesellschaftlichen Niveau kommt, das er aus dem er vorgibt zu kommen. Und er taumelt in ein Schlamassel nach dem anderen und muss sich aus jedem Schlamassel wieder herausmorden. Und das ist sehr vergnüglich zu lesen. Es ist spannend, es ist vergnüglich, es ist mit ziemlich viel Ironie. Also das ist wirklich ein Meisterwerk. Überhaupt alle vier Ripley-Romane, die kann man gut lesen. Ja.
So wie du das jetzt erzählst, so dieses Geschichtliche auch, die Geschichte in der Geschichte, auch das Vergnügliche zum Beispiel im Krimi, das ist dann eigentlich ja auch eine hohe Kunst. Also kann man dann nicht sagen, Strandlektüre, Krimilektüre ist automatisch Schundlektüre, irgendwas Seichtes.
Oh nein, das ist jetzt mein Lieblingsthema. Eines meiner Lieblingsthema. Nein. Ich beharre auch beim Krimi auf literarisches Niveau. Es gibt Krimis, und ich nenne jetzt keine Namen, das sind alles Erfahrungssachen, jeder hält für etwas anderes für gut. Es gibt Krimis, die einfach Schund sind, das gebe ich zu. Es gibt aber auch andere Literatur, die einfach Schund ist. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Liebesroman à la Werthers Leiden von Goethe lese oder ob ich irgendeinen Liebesroman mir aus dem Fach Liebesromane in der Buchhandlung nehme. Das ist einfach der Unterschied und das muss man beim Krimi auch wissen. Ein Krimi ist nicht automatisch Schundlektüre und es ist, ja, also wie ich angefangen habe, Krimis zu lesen, das war vor, sagen wir 50 Jahren so ungefähr.
Warst du ungefähr wie alt?
Zu jung für Krimis. Nein, ich war 13 oder 14 so circa und ich habe als Kind, ich bin wirklich mit Büchern aufgewachsen. Wir haben nicht einmal einen Fernseher gehabt, aber nicht, weil wir es nicht leisten konnten, sondern weil meine Mutter gesagt hat, Fernseher braucht man nicht, lies. Das ist Kopfkino, lies, dann hast mehr davon. Und also ich bin aufgewachsen mit Sachen wie Räuber Hotzenplotz natürlich, Hugh Lofting mit dem Dr. Doolittle. Und es war eine Art Krimi dabei, schon als Kind. Es war Erich Kästner mit Emil und die Detektive. Der Engel hat mich restlos begeistert. Und das ist ja eine Art Krimi, weil ja da forscht ja immerhin der Emil mit seinen Freunden am Bankräuber aus. Und ich war so begeistert, dass mir meine Mutter eine Agatha Christie zu lesen gegeben hat, und zwar eine mit dem Detektiv Hercule Poirot, dem berühmten Belgier mit dem großen Schnurrbart und dem französischen Akzent.
Ist auch verfilmt worden.
Ja, es ist verfilmt worden. Es ist mit Peter Ustinov ist es verfilmt worden. Das sind die bekanntesten Verfilmungen. Und es gibt aber auch eine Fernsehserie, eine englische. Und ich behaupte, dass der Hauptdarsteller in der Serie, David Suchet, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig ausspreche, der ist noch besser als der Ustinov. Das ist ungeheuer. Also jedenfalls, ich habe also einen Krimi zu lesen bekommen. Und zwar waren das die Morde des Herrn ABC. Und damit war ich für den Krimi gefangen.
Geht's auch ohne zu spoilern?
Schwierig. Na, es geht, bei der Agatha Christie kann man's machen. Ich probier's mal. Also, in englischen Ortschaften werden Menschen ermordet. Und zwar, die Ortschaften sind nach dem ABC geordnet. Der erste Mord findet in Andover statt, der zweite in Bexhill-on-Sea und so weiter. Und die Opfer haben alle miteinander überhaupt nichts zu tun. Und Hercule Poirot muss herausfinden, natürlich, wer hat's getan? Wieso? Wie hängen die Sachen zusammen? Und die Lösung ist sagenhaft gut. Es ist sagenhaft gut. Aber ich kann's nicht sagen, weil das wäre dann wirklich der Spoiler. Und es ist eine so brillante Lösung. Also ich kann nur sagen, bitte, die Morde des ABC sind Weltliteratur. Sag ich mal. Also das ist der berühmte Whodunit.
Nur noch ganz kurz zurück zum Poirot. Ich glaube, der Mord im Orient Express ist ja auch mit ihm, oder der Tod auf dem Nil.
Ja.
Genau, nur für unsere
HörerInnen. Das ist mehrfach verfilmt worden. Mhm. Der Mord im Orient Express und der Tod auf dem Nil ist mit Peter Ustinov verfilmt worden und ist auch in der Serie mit David Suchet enthalten. Und es gibt eine Neuverfilmung, lass mich kurz nachdenken, da spielt Kenneth Branagh den Hercule Poirot. Also das ist sehr oft verfilmt worden, und mein Problem ist ein bisschen der Mord im Orient Express. Da ist die Lösung, also ich spoilere sie nicht, ich sage nur, ich finde sie nicht in Ordnung. Man muss sich selbst ein Bild machen. Ich finde sie nicht in Ordnung im Sinne von Gerechtigkeit, aber gut. Bitte selber lesen und selber beurteilen.
Und du hast jetzt dann eben vorhin gesagt, Whodunit.
Ja.
Was bedeutet das genau?
Whodunit? Wer hat's getan? Es gibt Krimis. Wie soll ich sagen? Man teilt Krimis im Großen und Ganzen in zwei Gruppen ein. Das eine ist der Whodunit. Und der andere ist How Catch 'em. Der Whodunit, who has done it, wer hat's getan? Das sind Krimis, in denen meistens ein nicht zur Polizei gehörender Detektiv, es gibt auch Polizisten, die da verwendet werden von den Autoren, aber es ist meistens ein Detektiv. Und der forscht einen zu Beginn des Krimis nicht bekannten Täter aus. Und die andere Möglichkeit, das ist eben der How Catch 'em. Wie fängt man ihn? Der Fachbegriff, ich sage jetzt was Hochwissenschaftliches, Literaturwissenschaft, Vorsicht. Literaturwissenschaft ist immer was Gefährliches, wenn es um Begriffe geht. Der Fachbegriff für diese Krimis ist invertierte Detektivgeschichte. Na, klingt das gut? Das Paradebeispiel für diesen invertierten Krimi oder How Catch 'em ist die Fernsehserie Inspektor Columbo. Der Zuschauer oder bei Büchern der Leser weiß von Anfang an, wer es getan hat. Und die Frage ist, wie fängt der Detektiv oder Ermittler, sagen wir mal, den Täter, der meistens, eigentlich fast immer, eine hochintelligente Person ist, die es geschafft hat, den Mord akribisch zu planen oder zumindest sehr gut zu verschleiern. Es ist ja, wie alles auch gerade im Fall Krimi, ist es ein persönliches Geschmacksurteil, was jetzt kommt. Dieser How Ketchum funktioniert im Fernsehen glänzend, vor allem eben bei Columbo, der ja selber immer von Anfang an genau weiß, wer der Mörder ist und ihn dann nach und nach halt stellt mit seinen üblichen, Entschuldigung, ich habe da noch eine Frage. Also als Film und Fernsehserie funktioniert das gut. Als Buch, finde ich, funktioniert es nicht wirklich.
Fallen dir irgendwelche Bücher ein, wo es doch funktioniert?
Ja, bei einem ganz großen Klassiker, bei Schuld und Sühne aus dem 19. Jahrhundert von Dostojewski. Das ist das Paradebeispiel. Nur bitte nicht am Strand lesen. Das ist keine Strandliteratur. Das ist ein Hochliteraturklassiker und zugleich ein Thriller über einen Studenten, der sich anmaßt, eine ihm wertlos erscheinende Person töten zu dürfen. Es ist irre spannend, sage ich, aber man braucht Sitzfleisch oder Lesefleisch oder was auch immer. Es ist kein kurzes Buch. Das liest man nicht so zwischen Sonnenschirm, Bad im Meer und Sonnenschirm. So geschwind liest man das nicht weg.
In der Wiener Zeitung ging es auch manchmal wie in einem Krimi zu. Am 31. Oktober 1866, also in dem Jahr, in dem auch Schuld und Sühne entstand, schrieb die Wiener Zeitung unter dem Titel »Ein Drama im Waldrevier«. Am 30. Juni dieses Jahres, vormittags gegen 8 Uhr, ging der gräflich-henkelsche Förster Otto Babler mit seinem Forstgehilfen Anton Amon und dem Revierförster Johann Hartner auf die Hohenwartalpe, um auf Wildschützen zu passen, und kehrte in die sogenannte Grünhütte ein. Nachmittags gegen 5 Uhr verließen die Genannten die Hütte, gingen der Höhe zu und hörten bald darauf einen Schuss. Als der Rauch sich verzogen hatte, erblickten sie einen Menschen, den sie darauf verfolgten. Als Babler sah, dass der Wildschütz davonlief, befahl er dem Jäger Amon, demselben in die Füße zu schießen. Hierauf rief Babler dem Amon zu, noch einmal schießen. Da spannte den Amon den linksseitigen Lauf seiner Doppelbüchse, zielte, wie er selbst angibt, tief hinter die Füße des Wildschützen, drückte los, der Schuss fiel und der Wildschütz stürzte nach vorwärts zusammen, worauf die drei Jäger den Verunglückten liegen ließen. Dieser starb bereits am 1. Juli und wurde als ein verheirateter, gräflicher, Eckerscher Bergknappe erkannt.
Abgesehen davon könnten wir uns jetzt einen Spaß machen und die gute Hälfte aller klassischen Tragödien als Thriller bezeichnen. Das könnten. Also ich sage immer, die eine Hälfte ist Thriller, ein Drittel ist Horrorliteratur und ein Drittel ist langweilig. Aber es ist gemein, wenn man das sagt. Soll man nicht sagen. Nein.
Jetzt sind wir bei den klassischen Tragödien angelangt. Welche Namen fallen dir dazu ein? Welche sind die nicht langweiligen?
Naja, die klassische Tragödie schlechthin von Shakespeare, Macbeth. Das ist die Geschichte eines wahnsinnigen Herrschers mit einer wahnsinnig werdenden Frau. Es gibt Hexen dazu, also das ist Thriller plus Horror. Mord plus Wahnsinn. Also, das ist ein typisches Thriller-Thema. Oder Schillers sogenanntes bürgerliches Trauerspiel, das ist der Untertitel Kabale und Liebe, wo gezielt Menschenleben vernichtet werden, durch Intrigen. Ja, das ist meines Erachtens noch, ist das alles Krimi.
Könnte man sich dann eigentlich, wenn man es in die heutige Zeit setzt, vorstellen, dass das auch verfilmt wird und dass genauso gute Thriller werden, wie sie es in den Kinos heutzutage spielen?
Ja. Ich kann mir es vorstellen, man braucht es geringfügig modifizieren. Und ich meine, mir fällt jetzt eine Geschichte ein von einem Mörder, der aufgrund für ihn höchst unglücklicher Umstände gegen sich selber ermitteln muss. Also ich meine, allein die Idee ist sagenhaft.
Den hatten wir doch schon einmal, das war der Ödipus von Sophokles, der in unserer Folge über die Komödien vorgekommen ist, glaube ich.
Aber keine Komödie ist.
Genau.
Ja. Das ist der König Ödipus von Sophokles. Also ein Thriller nonplusultra. Das ist fast ein Paradebeispiel für einen Thriller.
Also du hast gemeint, Krimis sind nicht automatisch Schundlektüre. Sind sie Literatur im klassischen Sinn?
Naja, im klassischen Sinn ist Literatur alles, was geschrieben worden ist. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Das ist die Frage, ist es Literatur, die man als Anführungszeichen auf Hochliteratur, Anführungszeichen zu bezeichnen kann?
Also Agatha Christie versus Goethe?
Ja. Also ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, aber sag's nicht weiter außer den WZ-Leserinnen und Hörerinnen. Jede Autorin, die etwas auf sich hält, will Leser und Leserinnen auf die eine oder andere Weise Vergnügen bereiten. Es gibt bestimmt auch Autorinnen und Autoren, die zu Hause im stillen Kämmerlein sitzen, Nabelschau halten und meinen, das muss jetzt als Buch erscheinen. Es gibt auch Verlage, die das dann drucken, und es gibt Literaturfachleute, die das für wertvolle Literatur halten. Ich sag, kümmert uns nicht weiter. Soll so sein. Ich find's nicht so wahnsinnig prickelnd.
Ja, also was unseren Buchmarkt betrifft, klingt das jetzt nicht so toll eigentlich.
Ja, aber wie gesagt, ich stehe dazu. Und ich habe auch ein paar Autorinnen und Autoren auf meiner Seite, die richtige Spannungsliteratur geschrieben haben und es dennoch in den Kanon der allerhöchsten Literatur geschafft haben. Das fängt mit dem griechischen Dichter Homer an. Die Odyssee ist eine Gruselgeschichte nach der anderen, nicht Krimi, aber Horror. Es geht weiter über den antiken römischen Dichter Ovid, über Shakespeare, über Goethe, Dostojewski, Tolstoi, Kafka, das sind alles eigentlich Autoren von Spannungsliteratur. Und ich vom Engländer Robert Louis Stevenson rede ich erst gar nicht. Das ist der Autor von der Schatzinsel, aber auch von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Eigentlich ein Horrorroman. Thriller-Horror kombiniert. Und also, ja, jeder will unterhalten. Und die Franzosen und die englischsprachigen Autoren haben sowieso nie wirklich einen Unterschied zwischen Spannungsliteratur und sogenannter Hochliteratur gemacht. Und auch im akademischen Bereich, Alexandre Dumas wird gelesen und unterrichtet an französischen Universitäten. Und das wäre, nach unserem Begriff, ist das ein Abenteuerautor. Also das ist, diese Unterscheidung ist sehr deutsch, oder sagen wir, Österreich spielt mit und ein bisschen auch die Schweiz natürlich, sagen wir, es ist ein deutschsprachiges Problem.
Warum eigentlich?
Das hängt mit Hegel zusammen.
Der Philosoph?
Ja, genau. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 bis 1831. Das war der große Philosoph der Aufklärung. Sein Nützlichkeitsdogma war für die Literatur die Katastrophe schlechthin. Literatur, überhaupt alles, was mit Kunst und Kultur zu tun hat, einem Nützlichkeitsdogma zu unterwerfen, ist eine Beschädigung der Fantasie, schlicht und einfach. Kunst ist meiner Meinung nach dadurch nützlich, dass sie Vergnügen bereitet, dass sie Freude macht, dass man sich ablenken kann, dass man sich zerstreuen kann, dass man gespannt ist, dass man schlicht und einfach seine Zeit gut verbringt mit Literatur. Und die Hegelianer haben davon überhaupt nichts gehalten. Die sind der Meinung, Literatur muss einen didaktischen Wert besitzen. Also, ich lese ein Buch und gewinne für mein Leben daraus Weisheiten. Und die Lektüre eines Romans muss den Leser bessern. Das ist jetzt, damit haben wir den Entwicklungsroman, der die deutschsprachige Literatur beherrscht, in großen Zügen eigentlich bis zum heutigen Tag. Und der Spannungsroman ist halt das Mindere. Ich bin nicht der Meinung, aber es wird so behandelt.
Das heißt, es gibt dann wahrscheinlich auch gar keinen richtig guten Spannungsautor oder bekannten Spannungsautor aus dem deutschsprachigen Raum von dieser Zeit.
Erstaunlicherweise, es gibt einen Spannungsautor aus dem deutschsprachigen Raum, der eigentlich die Spannungsliteratur revolutioniert hat, und das Vorbild für andere war. Ich habe mir extra die Lebensdaten jetzt herausgesucht. Der Autor ist E.T.A. Hoffmann, hat gelebt 1776 bis 1822, war Universalgenie, hat recht gut komponiert. Es gibt hinreißende karikaturhafte Zeichnungen von ihm. Und als Schriftsteller ist er der Erfinder der grotesken Schauergeschichte und des Serienkiller-Thrillers. Man sollte es nicht glauben. Wie gesagt, ich wiederhole die Lebensdaten. 1776 bis 1822, Serienkiller-Thriller. Er hat nämlich den Goldschmidt-Kardillac erfunden. Der kommt in der Geschichte des Fräulein von Scudery vor. Und dieser Kardillac ist das erste Menschenmonster der Literaturgeschichte. Ein Serienkiller. Und mit Kardillac beginnt, was dann bei Hannibal Lecter im Schweigen der Lämmer endet. Das ist tatsächlich, also die Urform, nur Hoffmann ist halt ein Opfer der Hegelianer. Die konnten mit ihm nichts anfangen, weil er eben die Fantasie über die Nützlichkeit gestellt hat. Und andere haben ihn aber sehr wohl gelesen. Außerhalb des deutschsprachigen Raums haben ihn verstanden und nachgeahmt, wie zum Beispiel der ukrainisch-russische Autor Nikolai Gogol, der von 1809 bis 1852 gelebt hat. Ich nehme an, du kennst die Nase.
Die Nase? das ist, glaube ich, die Geschichte, wo ein Beamter eines Morgens aufwacht und seine Nase vermisst. Und er sucht dann eben in St. Petersburg die ganze Zeit seine Nase. Und das geht dann so weit, dass diese Nase dann quasi auch schon eine Person wird. Also sie bekommt Persönlichkeit, diese Nase.
Ja, ganz genau. Genau das versteht man eigentlich unter Hoffmannesk. Die Nase könnte eine E.T.A. Hoffmann-Geschichte sein. Also eine Steigerung der Groteske, die mit dem Entsetzen Scherz treibt. Und auch Edgar Allan Poe hat Hoffmanns Lektion verstanden. Wenn im verräterischen Herz der Mörder glaubt, er hört den Herzschlag seines Opfers und das genau in dem Moment, in dem die Untersuchungsbeamten verhören, dann ist es genau im Sinn Hoffmanns. Den Briten, Amerikanern, Russen, Franzosen und so weiter, hat der Geschmack des deutschsprachigen Lesers etwas zugestanden, eben der Geschmack Hoffmanns, nur im deutschsprachigen Raum, da hat er nicht Fuß fassen können. Und daher haben wir im deutschsprachigen Raum sehr, sehr lange eigentlich weder Schauergeschichten noch Krimis, die außerhalb des deutschsprachigen Raums auch von großen Autoren jederzeit geschrieben wurden.
So, Edwin, und jetzt bitte noch ganz am Ende 3 Tipps für gute Krimis für Menschen, die keine Krimis mögen.
Jetzt hast du mich erwischt. Das ist nicht nur eine gemeine Frage, sondern das haben wir uns nicht abgesprochen gehabt. Na, lass mich mal nachdenken. Also ich mache 5 draus. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich 2 schon genannt habe. Das ist das Alibi für den König. Für einen König von der Josephine Tay und dann gab es keine mehr von der Agatha Christie. Also die beiden, garantieren soll man nie was, aber ich könnte fast versprechen, das gefällt auch Menschen, die sonst keine Krimis lesen. Und jetzt die 3 bisher nicht genannten. Also, noch einmal Agatha Christie, jetzt Alibi. Dr. Shepard erzählt in der ersten Person, das ist wichtig, dass er in der ersten Person erzählt, von den mörderischen Vorgängen in der Familie Aykroyd. Und am Schluss kommt eine Wendung, dass der Leser nach Luft schnappt. Das ist so gut geschrieben. Und der Fall selber ist eigentlich das Vehikel für ein erzähltechnisches Experiment. Und ich kann nicht mehr sagen, sonst spoilere ich und es wäre schade. Das Buch ist so unglaublich gut. Bitte selber lesen. 2. Ein Toter zu wenig von Dorothy Sayers. Auch eine englische Krimi-Autorin, Zeitgenossin auch von der Agatha Christie. Mr. Phipps betritt eines Morgens sein Badezimmer und findet in der Wanne einen splitterfasernackten Toten. Und wie ist der dorthin gekommen? Lord Peter Wimsey untersucht die Sache, ein Lord als Detektiv und auch dazu, er ist ziemlich geschwätzig, nebenbei bemerkt. Und gleichzeitig ist es nicht nur ein Krimi, sondern es ist eine unglaublich geschickte Beobachtung der englischen Gesellschaft der 1920er Jahre, ihrer Untiefen, ihrer Dünkel, ein fabelhaftes Buch. So, drittens, der Autor, der mir ein besonders großes Anliegen ist, weil er nicht aus dem angloamerikanischen Raum kommt, Georges Simenon. Und Simenon hat einen der berühmtesten Kommissare überhaupt geschaffen, das ist der Kommissar Maigret. Und justement empfehle ich jetzt keinen Kommissar Maigret, sondern der Untermieter. Das ist kein Whodunit. Man weiß, was der Taugenichts Elie, der die Hauptfigur ist, getan hat. Sylvie hilft ihm und bringt ihn bei ihrer Mutter unter, doch der Mutter wird so langsam klar, dass sie einen gesuchten Mörder beherbergt. Reduzierte Personenkonstellation, das ist immer gut. Und es ist ein großer psychologischer Roman, bei dem das Krimi-Element nur der Auslöser für die eigentliche Handlung ist. Und also ich glaube, das kann man lesen, auch wenn man sonst keinen Krimis liest.
Jetzt habe ich so richtig Lust auf Krimis bekommen. Und eigentlich könnten wir jetzt noch über andere Spannungsliteratur ja auch noch sprechen. Also nicht unbedingt Strandlektüre, sondern ja, sicher viel mehr.
Thriller, Horror, Abenteuer, Geschichten.
Oder Erzählungen, die nirgendwo hineinpassen.
Ja, genau.
Aber vielleicht machen wir das dann doch in einem anderen Podcast.
Ja, das hoffe ich doch.
Also, es bleibt weiterhin spannend und wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Danke, lieber Edwin, dass du die Spannung gehalten hast. Gerne. Die drei wichtigsten Dinge, die bei mir nach unserer heutigen Folge hängen geblieben sind, sind, man unterscheidet bei Krimis zwischen Whodunit und How Ketchum, wobei How Ketchum in Büchern nicht so gut funktioniert, es aber Ausnahmen gibt. Dann Krimis oder Thriller sind nicht automatisch Schundlektüre, ganz im Gegenteil. Und ein guter Krimi oder ein guter Thriller braucht nicht unbedingt eine Leiche. Danke euch HörerInnen fürs Dranbleiben und fürs Zuhören. Wir haben die ganzen Links zu den Büchern, die AutorInnen, die Namen, die gefallen sind, alle wieder in unseren Shownotes auf der Website für euch aufgelistet. Und bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn euch das gefallen hat, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram und TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Habt ihr Fragen oder Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Unsere Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.